Was ist eigentlich schiefgegangen zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen? Die deutsche Wiedervereinigung ist mehr als 30 Jahre her. Vergangenheit. Passé, wie der Franzose sagt. Aber ausgerechnet in einem Dorf mit dem Namen Passé und an dessen Vergangenheit zeigt sich, warum Menschen in den neuen Bundesländern bis heute kritisch auf den Westen schauen. Was das mit ungeklärtem Eigentum zu tun hat, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und zwar mit der NDR-Journalistin Jette Studier. Hallo Jette.
Hallo.
Jette hat gemeinsam mit Caroline Kock einen Film gemacht über das Passé von heute und über das kurz nach der Wende. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 27. Mai. Und wir springen zurück ins Jahr 1992 und in das 200-Seelendorf, das dabei ist, sich zu wehren.
Da hören wir ein kleines mecklenburgisches Dorf. Da sind ungefähr 50 Leute sitzen da. Also quer durch die Bank, ältere Frauen, jüngere Leute, die sitzen vor so einem Flachdachbau, so einem grauen, normalen Flachdachbau. Das ist ihr Gemeindehaus, ihr Mittelpunkt des Ortes sozusagen. Und die haben einen Sprechchor angestimmt und schreien Wölke raus. Wölke ist Christoph Wölke. Das ist ein Immobilienmakler aus Westdeutschland, aus Bad Schwartau. Und der hat gerade das halbe Dorf gekauft. Also wirklich nicht übertrieben. Der hat das Land gekauft, auf dem eben dieses Gemeindehaus steht, auf dem die Poststelle steht, der Konsum, in dem die Leute ihre Lebensmittel kaufen. Die Kläranlage ist auf dem Gelände und das hat er alles gekauft. Und das ist also so eine Blockade in der Wendezeit in so einem kleinen 200-Einwohner-Dorf in Mecklenburg.
Wo ist denn da das Problem? Also der hat anscheinend was gekauft? Was ist da los?
Der Ursprung des Problems in diesem Dorf, Passé, der liegt eigentlich eben schon in der DDR-Zeit. Denn damals wurde bei dem Verkauf eines Grundstücks geschlampt. Ein Bauer, der wollte in die Stadt ziehen, wollte sein Gehöft da nicht mehr haben und hat es eben an die LPG verkauft. Die LPG ist die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Also das sind sozusagen die Genossenschaftsbauern, die es in der DDR gab. Das Problem war aber, dass diese Kaufverträge, diese Verträge in den 60ern in der DDR-Zeit, die waren schon alle ungültig. Die wurden nämlich nicht beurkundet. Da hat kein Notar nochmal seinen Stempel drunter gesetzt.
Das heißt, im Grunde gehörte das Land der LPG nicht, aber das Dorf hat es trotzdem genutzt.
Das kann häufiger passiert sein, weil einfach in der DDR häufiger so Nutzungen einfach so stattgefunden haben. Naja, der Bauer ist jetzt in der Stadt. Und wir bauen jetzt hier unser Dorfzentrum drauf. Aber in Passé war dieser Fehler eben ein verhängnisvoller, würde ich mal sagen, weil alles, was sich dann danach in der Wendezeit abspielte, eben nur deshalb möglich geworden ist.
Was ist da passiert? Es gibt Land, das hat ein Bauer eigentlich verkaufen wollen, hat es aber auf dem Papier nicht. Und was passiert dann?
Dann kommt die Wende, dann kommt 1990 und der Bauer ist schon längst gestorben, aber er hat natürlich Erben. Und die Erben sagen, okay, uns gehört dieses Land ja jetzt noch, also können wir es ja auch nochmal zu Geld machen und verkaufen für harte D-Mark jetzt sozusagen im vereinten Deutschland. Und dann versuchen sie es erst im Dorf loszuwerden, auch bei der Gemeinde, aber die sagen natürlich alle, hä, wieso, ihr habt dieses Land doch schon mal verkauft und sehen überhaupt nicht, warum sie das tun sollten. Und dann sagt der Erbe, okay, dann gehe ich in den Westen und suche mir einen Profi, suche mir einen Makler. In Schleswig-Holstein ist ja auch nicht weit weg. Und den Makler hat er dann gefunden. Und der hat diese 11 Hektar Land, die der Erbe dann noch hatte, gekauft. Und zwar auch für ziemlichen Spottpreis, für 52 Pfennig pro Quadratmeter.
Da verkaufte im Jahre 1969 ein Bäuerlein aus dem Örtchen Passé zwischen Neubukow und Neukloster 11,5 Hektar an die örtliche LPG für 30.000 DDR-Mark. Nein, für 10.000 DDR-Mark, noch weniger. 1990, die LPG war pleite und hatte vergessen, den Verkauf notariell eintragen zu lassen. Die Erbengemeinschaft des Bauern verkaufte für 60.000 D-Mark das Land an einen Makler in Lübeck. Dort war aber inzwischen gebaut worden, die Gemeindeverwaltung, ein Laden, die Kläranlage. Alles meins, sagte der Makler.
Da ist schon Feld dabei, aber da ist eben auch bebautes Gelände dabei. Da steht eine Kläranlage drauf. Da steht eben dieses Gemeindehaus drauf, in dem der Bürgermeister halt seinen kleinen Schreibtisch hat. Und dann sitzt da aber auch die Poststelle drin und dann sitzt da der Arzt drin oder die Gemeindeschwester, die da halt kommt für dieses kleine Dorf. Und in einem Teil des Gebäudes ist eben auch dieser Konsum, also dieser kleine Lebensmittelladen, der wird betrieben von der Frau des Bürgermeisters. Also das ist so richtig der Ort, an dem man alles Nötige fürs Leben kriegt. Und der Makler, der es gekauft hat, der sagt, ja, ich habe jetzt dieses Land gekauft und damit gehört mir natürlich automatisch auch alles, was draufsteht. Also gehört mir jetzt euer Gemeindehaus und auch eure Kläranlage. Und wenn ihr die benutzen wollt, müsst ihr dafür Miete bezahlen.
Ist das denn so, dass wenn man Land kauft, erstmal den Grund und Boden, dass einem dann auch automatisch gehört, was da draufsteht?
Das ist jetzt genau der Knackpunkt des Ost-West-Problems, das sich daran ganz spannend erzählen lässt. Denn damals trafen zwei Systeme aufeinander. Also in der DDR war das durchaus üblich, dass dem einen das Gebäude gehörte und dem anderen das Grundstück. Also das Grundstück müsste nicht im Eigentum desjenigen sein, der darauf was gebaut hat. Das war getrennt. Und mit der Wiedervereinigung galt jetzt aber eben auch in Ostdeutschland, also im Beitrittsgebiet, sagte man ja damals, das bundesdeutsche Recht, also bürgerliches Gesetzbuch. Und darin gibt es so eine Trennung nicht. Also da war der Makler tatsächlich im Recht. Jedenfalls auf den ersten Blick, wenn er sagte, mir gehört jetzt das Land, also gehört mir auch das, was draufsteht.
Worin besteht denn die Problematik? Was möchte der denn machen?
Das Problem besteht darin, dass der jetzt natürlich Verträge verschickt und Miete haben möchte. Und zwar zunächst in noch ganz normalem Umfang, aber dann später enorme Summen. Und das Dorf möchte diese Verträge aber nicht eingehen mit ihm und möchte ihm eigentlich auch gar keine Miete zahlen, weil die eben grundsätzlich der Auffassung sind, das stimmt nicht. Dem Mann, dem Privatmann aus dem Westen kann jetzt nicht plötzlich alles gehören, was wir uns hier selber aufgebaut und erarbeitet haben und was zu DDR-Zeiten für uns, für die Allgemeinheit gebaut wurde.
Es kann nicht sein, dass die Bevölkerung jetzt die Schlamperei der ehemaligen DDR-Bonzen bezahlt. Ja, das kann nicht stattfinden und das kann auch nicht recht sein.
Also der Bürgermeister des Ortes, das ist so ein damals noch relativ junger Mann, Anfang 30, der hat da ein ganz starkes Unrechtsbewusstsein, will unbedingt dagegen vorgehen und sagt, das, was hier jetzt gerade passiert, das kann nicht im Sinne der Einheit sein, dass die Menschen das mit sich machen lassen müssen.
Und wir werden das bis in der letzten Instanz durchkämpfen.
Und er sagt, sein Bauchgefühl ist, er hat recht. Ein Privatmann kann kein Gemeindehaus für die Allgemeinheit und keine Kläranlagen gehören.
Und der Käufer, dieser Makler Christoph Wölke, wie reagiert der denn auf die Stimmung im Ort?
Na, der ist auf den ersten Blick einfach genauso fassungslos wie die Leute, weil er natürlich überhaupt nicht verstehen kann, dass die ihn nicht als Eigentümer akzeptieren wollen. Denn nach seiner Gewöhnung gehört ihm jetzt eben alles. Und er möchte, das sagt er damals auch in Interviews, dass er jetzt anerkannt wird. Und wenn nicht, muss er das eben erzwingen.
Ich bin Eigentümer geworden und ich habe vielleicht ein anderes Verständnis von Eigentum. Jedenfalls muss ich meine Rechte als Eigentümer dort erstmal an diesem Grundstück mit rechtsstaatlichen Mitteln durchsetzen. Ich werde dort einfach nicht, wenn ich dort komme, wie ein Eigentümer behandelt.
Nein, er will betrügen, das will er im großen Stil.
Er ist ja auch ein Wessi und wir sind bloß die dummen Ossis.
Da sind wir nicht mit einverstanden. Und da gehen wir auf die Barrikaden und da passiert noch mehr.
Direkt nach der Wende muss man sich eben die Symbolik auch klar machen. Also ich befinde mich in einem neuen Staat und plötzlich gehört das Rathaus nicht mehr mir. Also es ist dann ganz schnell auch eine Frage, nicht nur ein Grundstücksstreit, sondern auch die nach, wer ist hier eigentlich der Gewinner, wer ist der Verlierer, der in Anführungsstrichen Ossi oder der in Anführungsstrichen Wessi, die sich auch heute noch stellt. Also wessen Lebensleistung ist hier eigentlich was wert, welches System hat hier gewonnen? Also das zeigt sich an so ganz absurden Szenen. Eines eben zum Beispiel die, in der die Menschen versuchen, ihren Konsum zu retten.
Der Konsum, das ist der Supermarkt, ne?
Genau.
Also das heißt, dieser neue Besitzer, dieser Christoph Wölke aus dem Westen, der das gekauft hat und der neue Eigentümer ist, Es hätte ja auch sein können, dass der das einfach so weiterlaufen lässt. Das möchte der aber nicht. Der will nicht, dass dieser Supermarkt weiter existiert, oder wie?
Der Konflikt zwischen den beiden Parteien, der eskaliert da schon relativ schnell. Also Christoph Wölke stellt Mietforderungen und die werden nicht bezahlt. Und dann kommt es schon relativ schnell zu Differenzen, sagt man, glaube ich, die dann nicht mehr zu überbrücken sind. Und dann kämpft man eigentlich nur noch gegeneinander, also monatelang. Und diese Szenen werden eben auch von Kamerateams eingefangen.
Seit heute früh 6:30 ist in dem kleinen Dorf Passé die Welt gründlich verändert. Mithilfe von 2 Dutzend Polizisten wurde begonnen, die neuen Eigentumsverhältnisse durchzusetzen. Und während die Gemeindevertreter beraten, wer in der Landeshauptstadt Alarm schlägt, bringen die Dorfbewohner Lebensmittel und andere Waren in Sicherheit.
Da sieht man, dass die Dorfbewohner über so eine Laderampe an ihrem Dorfkonsum dran die Lebensmittel, also Brot, Likörflaschen und alles, was in so Einkaufswägen reinpasst, versuchen die über so eine Laderampe, über den Dorfplatz, über so einen Schotterdorfplatz hektisch rüberzuschieben, weil ihr Konsum eben auch jetzt zwangsgeräumt werden soll. Und die Leute sagen einfach, der kann jetzt vielleicht das Gebäude haben, aber die Ware, die da drin ist, die kriegt er nicht. Und die sind einfach sauer, die sind frustriert und beide Seiten steigern sich auch so ein bisschen in diesen Konflikt rein. Monatelang kommt das ganze Dorf zusammen, wenn das Auto des Maklers hinten am Horizont erscheint sozusagen und der aus dem Westen gesichert wird, dann schreit man sich auf der Straße an, dann gibt's Beleidigungen, dann kommt sogar zu Handgreiflichkeiten auch mit dem Bürgermeister.
Wenn das im Sinne der Bürger ist von Ost und West, dann verstehe ich die Welt hier nicht mehr. Dann weiß ich auch nicht, wozu ich hier überhaupt noch als Bürgermeister sitze.
Die Zwangsräumung findet dann statt und die Leute bringen ihre Ware auf die andere Seite der Straße und Christoph Wölke selbst installiert dann da noch ein Zweitkonsum im Ort und setzt eine andere Frau, die den Konsum, also die sozusagen so einen Konkurrenzladen dann betreibt, in diese Räumlichkeiten rein. Der trägt sich aber auch nicht besonders lange, weil die Leute da nicht einkaufen gehen. Also es gibt einen Krieg, der sich da im Ort abspielt und der in den Medien auch so betitelt wird, weil die Parteien eben kein gutes Haar aneinander lassen. Und das ist das, was dieses Dorf dann auch zum bundesweiten Präzedenzfall, würde ich fast mal sagen, also zu so einem Symbol macht, der dann überall in bundesdeutschen Medien auftaucht, Fernsehberichte, in der Bild-Zeitung.
Die Dorfbewohner wollen nicht weichen.
Stolpersteine auf dem Weg zu einer wirklichen deutschen Einheit gibt es mehr als genug. Die größten Brocken dabei sind zweifelsfrei ungeklärte Eigentumsverhältnisse und diffuse Rechtsentscheidungen aus DDR-Zeiten. Das führt notwendigerweise zu Konflikten mit altbundesdeutschem Recht.
Ob der Ort einer spannenden Handlung wirklich so heißt oder, was manchem Satiriker auch Spaß machen würde, erst erfunden werden musste, um die Wahrheit und das Fernsehvolk zu bringen. Susanne Bremer schwört, dass der Ort Passé wirklich auf dem Territorium der ehemaligen DDR mitten in Mecklenburg-Vorpommern südlich von Rostock liegt. Ich habe ihn auf einem Dirke-Schulatlas nicht sofort gefunden, aber Sie entdecken ihn gleich.
An diesem Dorf lässt sich diese Geschichte Ost gegen West, vielleicht auch ein bisschen das gallische Dorf, Asterix und Obelix oder David gegen Goliath, das lässt sich natürlich erzählen. Denn da ist ein kleines mecklenburgisches Dorf, das auf den ersten Blick eben gebeutelt wird von einem, um jetzt mal in Stereotypen zu sprechen, reichen westdeutschen Makler, der die da ausnehmen will und der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und wahnsinnig viel Miete einstreichen will.
Ist das so? Ist es damals so, dieses gängige Bild?
Das ist in den Berichten jedenfalls, die ich dazu gelesen habe, das Bild. Also der Makler bezeichnet sich am Ende sogar als das Ekel von Passé, der Christoph Wölke. Also bezeichnet sich selbst so und es gibt Headlines, die ihn so bezeichnen. Es gibt damals Zeitungsartikel, die eben auch von diesen Wildwest-Zuständen sprechen und Titeln High Noon an der Klärgrube habe ich gelesen. Also das ist einfach eine Räubergeschichte, die sich so im Wilden Osten dann abspielt.
Ein Kraftakt kann man eigentlich nur ausüben zwischen 2 Partnern, die sich gegenüberstehen und also fast ebenbürtig sind. Da muss man von einem Kraftakt sprechen. Da ich aber hier bislang noch keinen ebenbürtigen Partner gefunden habe, kann ich sagen, ich habe da eigentlich keine Gegner.
Und die habe er hier nicht gefunden. Also so spricht er über vor allen Dingen den Bürgermeister, aber eben auch die Dorfbewohner.
Ja, und was sagen die oder was sagt der Bürgermeister dann dazu, wenn der auch so über die spricht?
Für den Bürgermeister ist das sozusagen der Moment, in dem bei ihm der Widerstand losgeht und da jetzt eben auch alle Instanzen vor Gericht durchgehen will und den Druck medial, politisch und eben vor Gericht hochhalten will.
Desto mehr er Druck auf uns ausgeübt hat, ja, desto mehr kam der Mecklenburger in mir vor. Dass ich gesagt habe, geht so nicht, mache ich nicht. Mecklenburger Sturkopf, wie man immer so schön sagt.
Also Anfang 1991, da erwirbt Christoph Wölke das Land und schon bald beginnt dann ein Streit, der im Frühjahr und Sommer 1992 auch in mehreren Verfahren vor Gericht landet. Dorf gegen Makler. Wohin führt dieser Streit vor Gericht und im Dorf selbst?
Das führt lange nirgends hin. Das führt lange immer nur noch in die weitere Konfrontation. Es gibt da ja auch zum Beispiel Mieter, die da eben auch privat wohnen. Da wohnen zwei Familien mit mehreren Kindern in so einem alten Bauernhaus. Und die wohnen da auch schon seit 20 Jahren. Also das sind so richtige alteingesessene Familien aus dem Dorf. Und auch die wollen dann an denen natürlich keine Miete zahlen und werden dann von ihm verklagt und müssen dann zum ersten Mal in ihrem Leben, das muss man sich vorstellen, das sind Rentner, die haben ihr komplettes Leben in der DDR verbracht, die müssen jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben vor Gericht. Also auch natürlich in einem neuen Staat, in einem neuen System gegen jemanden, der ein Profi ist in solchen Sachen.
Ja, man konnte es halt nicht verstehen. Wir haben in der DDR-Zeit so gelebt.
Und für unseren Film haben wir mit einem Sohn dieser Familie, Schröders heißen die, gesprochen. Der war damals schon erwachsen und der hat seine Eltern vor Gericht begleitet und der hat uns auch geschildert, wie belastend das für sie war.
Und jetzt kommt da auf einmal einer an und sagt, jo, mir gehört das hier alles, ne? Oder das Haus hier und jetzt kriegt ihr erstmal ein paar Briefe, dann wieder zum Gericht und. Das war man halt nicht gewöhnt in der DDR-Zeit, ne? Also kannte man nicht.
Die waren natürlich einerseits frustriert, sie sind aber auch mit diesem neuen System praktisch überhaupt nicht zurechtgekommen. Die konnten sich darin noch gar nicht orientieren.
Na klar, also plötzlich im Rechtssystem von so einem ganz anderen Land, da kennt man sich ja erstmal nicht so aus.
Genau, die haben dann aufgegeben irgendwann, sind in die nächste Stadt gezogen und das Elternhaus gibt es heute nicht mehr, das ist später abgebrannt.
Diese ungeklärten Eigentumsverhältnisse hatten also ganz unterschiedliche und zum Teil auch echt dramatische Auswirkungen für viele Menschen in diesem Ort Passé. Wie konnte das überhaupt so weit kommen?
Mit dem Einigungsvertrag 1990 hatte man so wesentliche Fragen einfach noch nicht wasserdicht geklärt. Da gab es keine ordentlichen Übergangsregelungen für. Und deswegen musste man sich eben diesen Fall Passé oder eben auch andere Fälle in Ostdeutschland, da gab es ja zehntausende ungelöste Eigentumsfragen. Passé war nur besonders, sage ich mal, auch medial knalliger Fall. Die musste man sich sozusagen aus Bonn damals angucken und musste dann irgendwann darauf reagieren. Und das hat man dann auch getan. Also 1992 wurde dann ein Moratorium für die Ostdeutschen erlassen, das besagte, dass man für eine Übergangszeit wenigstens bis Ende 1994 damals erstmals Gebäude, die man zu DDR-Zeiten als DDR-Bürger benutzt hat, auch erstmal weiter benutzen darf. Auch wenn da jetzt jemand anderes der Eigentümer des Grund und Bodens ist.
Okay, also so ein Moratorium, das bedeutet ja, es ist so ein Vertrag, erstmal, dass es einen Aufschub gibt.
Das ist ein Aufschub, genau.
Jemand, der jetzt etwas benutzen darf, egal auf welcher rechtlichen Grundlage das in der ehemaligen DDR geschehen ist, der soll sicher sein, dass er das bis Ende 94 auf jeden Fall tun kann. Dass er also nicht Angst haben muss, dass der Eigentümer sofort die Herausgabe zum Beispiel des Hauses verlangen kann und er ausziehen muss.
Das ist nämlich dann am Ende eine politische Frage gewesen, die einfach geklärt werden musste.
Und die ging bis ganz nach oben, nämlich bis ins Bundesjustizministerium zu Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
Damit war dann zum ersten Mal Ende 92, als dieses Gesetz Anwendung fand, war dann zum ersten Mal klar, gut, die Gemeinde darf jetzt weiter in ihrem Gemeindehaus sein. Der Bürgermeister darf da weiter sein Büro erstmal benutzen.
Hallo und herzlich willkommen zum Nordmagazin, einer Sendung, die heute von guten Nachrichten nur so strotzt. Da will sich in Mecklenburg ein libyscher Makler ein ganzes Dorf unter den Nagel reißen. Das Landgericht Schwerin hat ihn gestoppt.
Das zweite Vermögensänderungsgesetz setzte im Sommer dieses Jahres bundesrechtliche Zeichen auch im Sinne der Einwohner von Passé. Darin wird langjährigen Nutzern von Grundstücken ohne ausreichende Rechtsgrundlage dennoch Schutz garantiert.
Also dieses Moratorium wurde dann abgelöst durch ein weiteres Gesetz, das es dann 1994 gab. Aber Christoph Wöke ist rechtlich immer dagegen vorgegangen und hat Entschädigung von der Gemeinde verlangt. Und genau diese Auseinandersetzungen haben sich eben bis 2005 hingezogen, bis Christoph Wöke dann nach fast 15 Jahren, muss man sagen, das wieder verkauft hat. Und zwar nicht direkt an die Gemeinde, sondern so über Bande an den Abwasserzweckverband. Und der hat es dann wiederum an die Gemeinde verkauft. Also 15 Jahre nach der Wende gehörte dieses Gemeindehaus dann wieder der Öffentlichkeit, den Leuten.
Das ist ja schon eine irre lange Zeit, oder?
Ja, und ich glaube, es zeigt halt so, dass sich die Gemeinden im Osten dann eben teils sehr lange mit so Altlasten, könnte man vielleicht sagen, noch rumschlagen mussten mit Dingen, die nicht geklärt waren. Und dass das natürlich auch den Leuten aufs Gemüt geschlagen ist. Und dass das Gemeindehaus dann natürlich trotzdem am Ende ein verfallenes Gemeindehaus war, was saniert werden musste. Also man hatte sich das zurückerkämpft, ja, aber man hat es ja noch lange nicht saniert und es war noch lange nicht nutzbar für die Leute. Das ist ja nur so ein symbolischer Sieg, der bringt denen ja nichts in der Praxis.
Und sag mal, wie geht's denn eigentlich Christoph Wöke heute? Wie geht's dem und weißt du, wie der auf das Ganze jetzt zurückschaut?
Das ist schwer zu sagen, weil Christoph Wöke uns kein Interview für diese Dokumentation geben wollte. Er ist nur sehr schlecht zu erreichen. Wir haben ihn aber ausfindig gemacht und haben ihn dann persönlich besucht, weil er auch per Telefon und so weiter nicht erreichbar war. Und er hat auch mit uns gesprochen, allerdings eben nicht vor der Kamera, sondern nur im Hintergrund. Deswegen kann ich dazu nur sehr wenig sagen, aber ich glaube, man kann schon so weit gehen zu sagen, dass Christoph Wöke nach wie vor der Auffassung ist, dass er damals rechtlich auf der richtigen Seite stand und Recht hatte und auch weiterhin sein Bild über das Dorf so hat, wie er es damals hatte. Wir haben diese Doku hier in Schwerin beim Filmkunstfest Anfang Mai zum ersten Mal gezeigt, also bei einer Kinopremiere, und haben dieses Dorf eingeladen ins Kino.
Einfach bloß gespannt, ne? So aufgeregt ein bisschen, ne? So wie so ein kleines Kind.
In so einem Dorf herrscht ja auch ein Zusammenhalt, wenn man da, glaube ich, einmal bei der Feuerwehr sagt, wir fahren zur Filmpremiere, müssen auch alle mit.
Ja, 200 Leute ist dieses Dorf ja groß ungefähr, hast du gesagt. Die kann man schon mal einladen, die passen in den Kinosaal, ne? Wie viele sind da gekommen?
Nee, es sind 60 gekommen.
Naja, aber immerhin, das ist ja über ein Viertel vom Dorf.
Genau, also mein Eindruck war, dass das Dorf oder die Leute aus dem Dorf sich gesehen fühlten.
Das kam ja auch in diesem Film wunderbar rüber.
Einfach auch, weil es ja gar nicht so oft der Fall ist, dass über so ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Dorf so ein Film gemacht wird. Und man seine eigene Geschichte auf der Leinwand sieht und sieht auch in diesen Zeiten, in denen es viel um politische Konflikte geht, um politischen Sprengstoff geht, um Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und die Frage, wer sich eigentlich zum Beispiel kommunal noch im Ehrenamt engagieren will.
Wenn Kack am Dampf ist, glaube ich, halten wir alle zusammen. Ne, auf irgendeine Art und Weise. Auch wenn man das nicht viel zeigt. Aber der Zusammenhalt ist, wenn einer anruft, ist der andere meistens immer gleich da und hilft.
Also all diese Fragen spielen da ja rein. Und ich finde, so eine Geschichte zu erzählen, ist dabei dann eben mindestens genauso wichtig, wie die großen politischen Geschichten zu erzählen. Und dass man eben da so ein Dorf im Kleinen sieht, fand ich wichtig und fanden die Passeer, glaube ich, auch wichtig.
Warum wolltest du überhaupt heute diese Geschichte nochmal recherchieren und erzählen? Und zwar ja nicht nur für dieses Dorf, damit die ihre Dorfgeschichte aufgearbeitet bekommen. Also was glaubst du, ist wichtig daran über dieses Dorf hinaus?
Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, welche Szenen sich damals Anfang der 90er in Ostdeutschland abgespielt haben und wie die Welten aufeinander getroffen sind und wie viele Dinge einfach mit dem Feuerwerk vom Brandenburger Tor und dem 3. Oktober 1990 eben noch nicht so wasserdicht geregelt waren und für wahnsinnig viel Frust in den folgenden 3, 4, 5, vielleicht noch mehr Jahren geführt haben. Und dass diese Erfahrung die Leute genauso sehr prägt wie die DDR-Zeit, glaube ich fast. Und diese Transformationszeit lässt sich eben an der Dorfgeschichte von Passé sehr gut beschreiben.
Was dieses Gefühl angeht von den Menschen, also eine negative Einstellung zur Wende zu haben, eine negative Einstellung zu den Leuten auch aus dem Westen, wie oft ist sowas passiert?
Also ich lebe ja hier in Schwerin und komme ja auch selber aus Vorpommern und muss sagen, jedem, dem man die Geschichte des Maklers aus dem Westen, der ein ganzes Dorf kauft, erzählt, der hat eine andere Geschichte, die vielleicht nicht ganz so krass ist, die vielleicht nicht sich darum dreht, ein ganzes Dorf zu kaufen, aber von jemandem, der auftaucht und der diese DDR-Bürger überrumpelt, zu erzählen. Also von, hier spricht man von Glücksrittern, die kamen Anfang der 90er, um gute Geschäfte zu machen. Und diese Geschäfte gingen eben meistens zum Nachteil der DDR-Bürger, die sich in den bundesdeutschen Gesetzen und in den Gesetzen des Kapitalismus noch überhaupt nicht auskannten aus. Deshalb glaube ich, dass die Geschichte auch in gewisser Weise für viele ostdeutsche Dörfer stellvertretend ist.
Und was denkst du auch jetzt nach deiner Recherche? Inwieweit prägt denn diese Nachwendegeschichte die Menschen noch bis heute?
Also ich glaube, es spielt eine Rolle, die immer wieder aufploppt. Es gibt immer wieder, wenn man sich hier auf dem Dorf in Mecklenburg mit Menschen, die ein bisschen älter sind, unterhält, kommt zum Beispiel immer der Begriff, dass der ein Wessi wieder auf. Ein Begriff, den man jetzt vielleicht in anderen Teilen Deutschlands überhaupt nicht mehr benutzen würde oder sagen müsste, diese Zeiten sind doch längst vorbei. Also diese Stereotype, die sich damals Anfang der 90er gebildet haben, die spielen bis heute eine Rolle. Das sitzt tief. Also wir haben zum Beispiel mit so Feuerwehrmännern, die sind ungefähr so alt wie ich, gesprochen, also Ende der 80er Jahre geboren. Die waren damals Kindergartenkinder und sind mit ihrer Kindergartengruppe zum Demonstrieren gegen den Christoph Wölke gegangen. Also die haben damit irgendwie alle eine Geschichte in diesem kleinen Ort und das Bild, was er über Westdeutsche da verbreitet hat, trägt sich natürlich in den Köpfen weiter. Nicht bei jedem so, dass er sagt, ich kann bis heute mit niemandem, der in Westdeutschland geboren ist, reden, aber zum Teil bei einigen eben schon.
Jette, vielen Dank dir.
Vielen Dank dir.
Tschüss. Die Doku von Jette Studier und Caroline Kock über das 200-Seelendorf Passé und die Folgen bis heute, 34 Jahre nach offizieller deutscher Wiedervereinigung, die findet ihr in der ARD-Mediathek. Verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes. Folgenautor ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Konrad Winkler, Christoph von der Werf, Christine Dreier und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Und wir haben in dieser Folge ja schon gemerkt, wie kompliziert Rechtsfragen sein können. Der Podcast Grundgerecht, der fragt, sind unsere Grundrechte überhaupt noch up to date? Brauchen die ein Makeover? Wo schützen uns die Grundrechte im Alltag und wo müssen wir sie schützen? Den Cosmo-Podcast Grundgerecht, den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Der Link ist in den Shownotes.